Der Harald Juhnke hat zu mir mal gesagt, Martin, du kannst machen, was du willst. Wenn sie dich nicht wollen, dann wollen sie dich nicht. Mhm. Aber wenn sie dich wollen, dann schneiden sie dich vom Galgen ab. Und so ist es komischerweise in dem Business. Und meine Mutter hat einmal gesagt, man muss dafür sorgen, dass die Menschen und die Dinge einem hinterherlaufen.
Martin Semmelrogge, ihm sind sie lange hinterhergelaufen in der Filmbranche. Alle wollten den coolen Schnottrigen, der in dem legendären Film Das Boot als 2WO, als zweiter Wachoffizier glänzte. Er hat große Erfolge gefeiert, der Mann mit dem Haifischlächeln. Er hat aber auch einige üble Abstürze erlebt, durch Alkohol und Drogen. Und er saß im Knast, unter anderem wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein. Das alles hat er hinter sich gelassen. Aber wie geht's ihm heute, mit 69? Ist er mit sich im Reinen oder bereut er was? Darüber sprechen wir im Promi-Talk. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Martin Semmelrogge.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Martin Semmelrogge ist bei mir. Herzlich willkommen, Martin.
Ja, hallo, Jörg. Ja, grüß dich. Ja, freut mich.
Und ich begrüße nicht nur dich, ich begrüße auch Teddy. Den sehe ich da hinten nämlich. Das ist dein Hund.
Teddy, mach mal hallo hier. Komm mal her hier. Seht ihr, Teddy Bernd, das ist hier.
Ja, Teddy lässt alles über sich ergehen, darf jetzt hier mal über den Tisch gucken. Teddy ist dabei und mich freut es, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Eigentlich, Martin, für dich ja eine Reise in die alte Heimat. Du bist ja gar nicht weit weg von Stuttgart groß geworden. In Eckwelden bei Bad Boll.
Ja, auf dem Land halt, richtig so. Kuhdorf mit Indianerspiel und Cowboy und so richtig frei war das damals noch.
Schöne Geschichte, dass ihr damals natürlich eigentlich die, man sagt da, die Neigschmeckte wart. Also die gar nicht so richtig zur Urbevölkerung gehört haben. Und du warst wegen deiner schönen roten Haare das Kupferdächle.
Das Kupferdächle, genau. Ja.
Wie hast du das damals empfunden? Da so ein bisschen, warst du ein bisschen fremd im Ort dann oder hat dich das gar nicht interessiert?
Ich bin selber kein Eingeschmeckter, ich bin ein waschechter Schwab. Schwabesegel, aber meinst du? Nein, meine Eltern. Mein Vater ist Berliner gewesen und er hat in Thüringen, aber war Intendant am Theater und meine Mutter kommt aus Thüringen. Lange, die ganze Familie kommt von mütterlicherseits aus Thüringen. Und die sind dann geflüchtet, 55, weil sie ja von der Stasi bespitzelt wurden, weil mein Vater war Intendant beim Erfurter Staatstheater, 2 Jahre schon. Und dann wollten natürlich nicht mit dem Regime kollaborieren oder kooperieren.
Ja,
wie sagt man sexuell?
Kopulieren meinst du?
Kopulieren, ja.
So schlimm gleich.
Ja, die wollen ja, die sind ja richtig rangegangen, die Stasi. Also die sind ja in die Eingeweide rein. Aha. Also jetzt nicht in die physisch. Ja. Aber psychisch. Dann waren die natürlich die Eingeschmeckten, weil das war ein anthroposophisch angehauchtes Kuhdorf. Das waren eh Fremde für die Schwaben. Ja, mir war halt die Neigschmeckte. Ja. Und ich habe aber dann in den Bann geboren und bin direkt zum Nachbarsbauern, schon mit 4 Jahren zum Rübenhacken und Traktor fahren. Und ich durfte dann auch schon relativ, wo ich noch sehr, sehr jung war, selber mal vom Heuhaufen zum nächsten Heuhaufen und zum nächsten Misthaufen kurven mit dem Traktor.
Da ging das schon los mit dem Fahren.
Mit dem Fahren, ja.
Große Leidenschaft von dir. Es ist so fantastisch, deine Stimme zu hören. Man ist sofort wieder in dieser Martin-Semmel-Rogge-Welt, die wir jetzt schon so lange kennen. Du hast so eine markante Stimme und es ist auch noch das 2-Millionen-Dollar-Lächeln ist auch noch da.
Dieses
leichte, haifischartige Grinsen. Steven Spielberg hat es gesagt, dass du ein 2-Millionen-Dollar-Lächeln hast.
Ja, der hat gesagt in der Szene, smile, Martin, more. Und, oh, that's miles, $2 million wert, sagt er dann auf einmal zu mir.
Das war ein Schindlers Liste.
Ja, genau.
Da sieht man das 2-Millionen-Dollar Lächeln.
Aber man kann auch woanders schon.
Ja, oder? Das hast du schon gut zum Einsatz gebracht. Weil wir schon über deine Eltern gesprochen haben. Dein Vater war Intendant, dann Schauspieler. Konnte er denn in Eckwelden, also Bad Boll, konnte er von dort aus wirklich richtig als Schauspieler arbeiten? Oder musste er da irgendwie, keine Ahnung, nach München oder nach Köln, wo dann die großen Sachen waren?
Natürlich konnte er da nicht arbeiten. Er hat mal in den Weihnachtsspielen den Teufel gespielt, in den Weihnachtsspielen. Oder er hat es auch mal inszeniert. Und ja, der ist dann zum Süddeutschen Rundfunk und erstmal ist er zum Theater hier in Stuttgart und hat er Schneewittchen und die 7 Zwerge, sowas hat er dann gespielt. Musste erst einmal wieder als 7. Zwerg klein anfangen. Und Da gibt es eine schöne Geschichte, da hat er mich mal irgendwann mitgenommen ins Theater, weil er wollte mich halt mitnehmen, ich war ja ein Kind. Setzt mich da hin und sagt, Martin, warte, ich komme dich nachher wieder abholen. Hier wird gleich das Licht ausgehen und dann wirst du sehen, da auf der Bühne, da geht der Vorhang auf und dann kommt ein Märchen und dann, ich hole dich dann wieder ab, keine Angst. Ja, dann wartet so und dann hat er mich wieder abgeholt. Wir saßen wieder auf der Rückfahrt im Auto und fuhren und dann muss ich nichts gesagt haben. Ich saß da also stumm. Ich habe früher gar nicht so viel geredet wie heute. Und saß da und dann war er natürlich neugierig. Er guckte, hat er immer so rüber geguckt, so hat er es mir erzählt. Und Martin, na, wie geht's? Alles gut? Hat es dir gefallen? Ja, ja, muss ich gesagt haben, mehr nicht. Aha. Ja, hat dir das Stück denn, hast du alles mitgekriegt? Ja, ja, ja. Und wer hat dir da am besten gefallen? Da muss ich gesagt haben, ja, der kleine Dicke. Und das war einer von den Zwergen, das war mein Vater.
Schön.
Schön, ja. Also ja, dann ist er aber relativ schnell zum Süddeutschen Rundfunk gekommen und hat hier als Regisseur angefangen, weil er war ja ein fantastischer Regisseur. Er war auch ein super Schauspieler, hat ja auch in Werner Herzog mitgespielt, Kaspar Hauser, den Zirkusdirektor, und in Wojciech den Arzt mit Klaus Kinski. Hat also ein paar tolle, und dann war er auch Tatortkommissar mit Hans-Jörg Felmi. Also, aber er war noch ein noch viel besserer Regisseur.
Aha. Und hat er dich eigentlich gezielt gefördert, als du dann gesagt hast, irgendwie wäre auch was für mich, ich möchte auch mal der kleine Dicke sein, vielleicht, hat er dich gefördert oder hat er eher gewarnt, weil es ja ein harter Job ist?
Nee, der hat mich, ich hatte überhaupt keine Ambitionen, sag mal, ich war ja noch neugierig, das waren die 60er Jahre, so 66, da fing halt so die Beatles-Musik oder 65, habe ich erst mal die Beatles gehört, das war natürlich klar, und dass ich dann voll da abging und war so ein Hippie, das voll ausgelebt, und dann hat mein Vater mich mal mitgenommen und dann ins Studio und dann habe ich gesagt, aber mein Kumpel kommt auch mit, und dann waren wir da und haben da halt auch so Knöpfchen gesehen, wir waren also in dem Regieraum und so einen roten Knopf, da hat er immer drauf gedrückt und jetzt bitte, und dann hinterm Glaskasten standen und haben da reingesprochen.
Hörspiel wahrscheinlich produziert oder so. Das, ne?
Ja. Dann sind wir kurz in den Schallraum gegangen und wir kommen gleich wieder. Und wir waren ja Mistviecher und das war so eine dicke Tür, gell? Habe ich die wieder aufgemacht, und dann geguckt, und sag ich so, Uli, ja, die sind im Fahrstuhl, die fahren jetzt erstmal rauf, lass uns mal kurz hier ein bisschen, ich nehme dich mal auf, stell dich mal rein, ich drück dann da drauf, und dann, dann haben wir natürlich die dreckigsten Lachen von uns gegeben und Furzgeräusche, was man halt so macht mit 12 oder 11 Jahren, gell? Und imaginären Pornofilm halt, Schweinereien hat da reingesprochen. Und dann, ja, nächsten Tag hat mein Vater die Tür aufgesperrt, der merkte schon, oh, da ist irgendwas im Busch, der schon reinkam, ich habe mich gleich mal verzogen auf Toilette und so. Wo ist der Lobas? Meine Mutter, keine Ahnung, der muss zum Garten sein. Ist aber nicht. Vielleicht ist er im Bad. Martin! Ja, was ist? Martin? Ja, ich weiß, Papa, ich werde es nie wieder machen. Ich weiß es schon. Ja, wir haben es abgehört. Du wirst es leider doch wieder machen müssen. Nach einer langen Pause kam das natürlich. Erst hat er mich schmoren lassen. Ja, und dann, dein Lachen ist das Schlossgespenst, sollst du da spielen, das Kleine.
Direkt entdeckt worden.
Ja, entdeckt worden. Nein, da hat er aber gesagt, Junge, jetzt machst du erstmal hier Leseprobe und hier. Und dann erzähl ich dir mal, wie man Sätze ausspricht, dass man da denken muss, wie man es betont und so weiter. Ja, und so hat er mich halt dann rangeführt. Und dann hab ich gesagt, verdienst du ja auch Geld, Martin. Also dann kannst du dir vielleicht ja doch mal das Moped kaufen. Und so hat er mir das schmackhaft gemacht. Ja, das war eine super Schule. Hatte ich natürlich die besten Kollegen.
Das war Hörspiel?
Ja, war Hörspiel.
Und interessant ist, dass fast jede Geschichte, die du erzählst, hat irgendwas mit Auto, Motorrad oder irgendwas Fahrbarem zu tun. Das zieht sich voll durch, oder?
Zieht sich voll durch, ja, genau. Ich bin jetzt auch wieder von Barcelona mit dem Auto nachts losgefahren und am nächsten Nachmittag, also später, war ich schon in Elmau.
Elmau in Tirol.
Ja.
Hat aber nichts mit dem Bergdoktor
doch,
zu tun,
da,
oder?
Doch, die drehen das da auch.
Ich aber, weiß, aber
Nein, ich gehe zum Skifahren da. Okay. Ich habe Freunde, die Tirol Lodge. Da gehe ich schon seit Jahren hin, also schon als Kind, Schäffer, Elmau, als Münchner, ich bin ja dann in München, wir sind dann nach München gezogen. Ja, ja. Da fahre ich ja jetzt schon 40 Jahre Skiern.
Aber eigentlich, dein Wohnsitz ist seit, ich glaube jetzt 24 Jahren schon Mallorca.
Ja.
Warum bist du damals eigentlich weggegangen aus Deutschland? Bist du im Unfrieden gegangen damals, weil viele wissen es, du hast ja auch ein paar Mal bei Vater Staat übernachtet auf Grund verschiedener
Führerscheingeschichten.
Hatten auch meistens was mit dem Autofahren zu tun.
Fahren ohne Führerschein.
Da bist du damals im Unfrieden gegangen. Hattest du einen Groll oder was? Einfach, weil es da so schön ist, mein Mallorca.
Also, mich hat es in die Welt immer gezogen, schon früh. Und dann war ich auch lange in London und wollte auch gar nicht mehr aus London zurück. Mhm. Sag mal so, Deutschland war mir schon immer ein bisschen eng.
Ja.
Im Ausland habe ich auch immer Deutsche ganz anders wahrgenommen. Sie sind ganz tolle Menschen und die blühen richtig auf im Ausland. Natürlich bin ich irgendwann dann nach Italien, klar. Also in dem Land, wo ich lebe und kein Auto fahren kann, ist klar, dass ich da wegziehe. Ist ja logisch, ist auch klar.
Genau.
Weil sonst wäre ich ja Dauerknast in den JVAs gewesen irgendwann. Nee, das wollte ich jetzt auch nicht. Da haben wir eine schöne Erfahrung oder eine gute Erfahrung.
Warum war es eine gute Erfahrung? Die Freiheit mehr zu schätzen dann wieder, oder?
Erstmal das. Ist klar, wenn einem die Freiheit genommen wird, schätzt man, man nimmt mir alles so als selbstverständlich hin heutzutage. Und dann schätzt man das auch nicht mehr, also das gute Leben. Das merkt man auch dann an seinen Mitmenschen oft oder auch in der Familie. Man schätzt es nicht mehr, wie gut es einem eigentlich geht. Deswegen, man muss immer back to the roots. Ja, ich brauchte auch mal eine Auszeit. Ich mit 19 hatte ich schon einen ersten Burnout. Dann bin ich nach London vom Beruf her, weil man sich auch verausgabt in dem Beruf. Mhm. Man gibt ja immer nur. Mhm. Musste immer abliefern. Und das kostet ja auch Zeit. Man muss ja irgendwann wieder was reinholen. Das ist ja immer von einem...
Und das hast du mit 19 schon gespürt, dass das wahnsinnig viel Energie zieht und dass du dann, ich weiß, du bist, glaube ich, ein halbes Jahr nach London.
Ja, da bin ich extra nach London, um was noch erstmal von dem Milieu weg, von den alten Sachen und weil dann hat man auch so einen gewissen Wohlstand und dann fängt man an, da ein bisschen gut zu leben und ist nicht mehr so gierig. Und da wollte ich auch gar nicht mehr weg. Und dann war ich aber hin und wieder dort beim Skifahren und dann hatte ich eine Freundin, die ist dann sofort schwanger geworden. Und dann kam auch noch das zum Unglück allen dazu, dass ich dann auch noch im Boot mitspielen sollte. Da hatte ich mich auch gar nicht für beworben oder so. Also deswegen,
Da sind wir jetzt Anfang der 80er Jahre. Ist natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit gewesen, weil du vorher gesagt hast, auch ein bisschen weg aus dem alten Milieu. Ich glaube, du hattest große Drogenprobleme, bevor du nach London bist?
Nee, eigentlich noch nicht so.
Oder später? Dann hoffst du noch nicht so, ist schön gesagt. Ist schön gesagt. Dann sortieren wir es. Also das Boot war natürlich dann der Riesendurchbruch.
Ja,
das wissen wir alle.
Ich wollte bloß sagen, das Boot, da hatte ich mich gar nicht... Für mich war wichtig, dass ich meine Persönlichkeit weiterentwickle. Das war auch wirklich schön, in so einer tollen Stadt zu leben und das einzuatmen und die Sprache zu lernen und da London zu erobern. Ich hatte einen ganz tollen Lehrer und der hat mich dann auch in die Londoner intellektuelle Gesellschaft privat mit eingeführt. Ich meine, ich habe mich immer für Castaneda und Charles Bukowski und Henry Miller, ich habe immer schon viel gelesen. Jetzt lese ich gerade, habe ich angefangen, leider wenig Zeit, aber Richard Power, Das große Spiel. Mhm. Also ich gucke auch immer ein bisschen... Naja,
Spielt auf eine Insel
und im Ozean.
Ja, genau. Lass noch mal gucken. Halbes Jahr London. Du wolltest eigentlich gar nicht zurück. Dann zurück. Verliebt, Vater geworden.
Ja.
Und dann kam das Boot.
Ja, dann hieß auf einmal, ich soll doch im Boot mitspielen. Ja. Und dann sag ich, wieso? Was wollen die von mir? Die wollen doch, weil meine Agentin hat gesagt, du bist viel zu bekannt, die brauchst dich da, weil mein Vater gesagt hat, ja, Papa, da musst du unbedingt. Ja, mein Bruder hatte ja schon eine Rolle da. Nee, die brauchst du ja gar nicht, hatte meine Agentin. Ich hatte eine gute Agentin, Margit Dillerberg, eine der besten. Ja, und dann, doch, der Petersen will ich sehen. Naja, ich wollte jetzt bloß sagen, das ist ein Mysterium. Manchmal, du kannst manchmal, der Harald Junker hat zu mir mal gesagt, Martin, du kannst machen, was du willst. Wenn sie dich nicht wollen, dann wollen sie dich nicht. Mhm. Aber wenn sie dich wollen, dann schneiden sie dich vom Galgen ab. Und so ist es komischerweise in dem Business. Und meine Mutter hat einmal gesagt, man muss dafür sorgen, dass die Menschen und die Dinge einem hinterherlaufen. Man muss präsent zeigen und man muss irgendwie open sein fürs Universum. Und das war halt ein Mysterium. Und irgendwo hat mich da der Besetzer in so einem Theaterstück gesehen. Aha. Tennessee Williams. Hätte ich an dem Tag Scheiße gespielt.
Hättest du das Boot nie gegeben für dich?
Nee, also für mich nie. Deswegen ist immer wichtig, dass man jeden Tag Präsenz...
Du hast aber nicht bereut, weil du jetzt gerade so sagst, aber eigentlich wollte ich da ja gar nicht mitmachen. Ich meine, das war für dich ja der Mega-Erfolg. Oder ja, hast du dir manchmal vorgestellt, vielleicht wäre es besser...
Ich wäre in London geblieben und hätte Karriere gemacht, wäre dann nach Amerika direkt gegangen. Man weiß alles nie, weil die Leute sagen immer, bereust du was? Ja, das war natürlich klar, war natürlich, es ist halt ein Film, der ein Meilenstein ist, halt, das schon, und das ist natürlich wie Bang Boom Bang auch, oder gewisse Sachen, Tatlöser und Wolf, Kempowski, das ist schon wichtig, dass man auch in ein paar guten Sachen mitspielt, weil ich habe auch viel gedreht, aber es ist ja alles, na, ist nicht so wichtig, ich gucke immer nach vorne und, lebe im Heute.
Das heißt, mit der Frage, bereust du irgendwas, kannst du überhaupt nichts anfangen? Oder ist die einfach für dich nicht mehr...
Naja, das ist ja, einfach so, ist ja auch so wieder so ein Klischee, man kann da gar nichts mit anfangen. Je älter man wird, auf der einen Seite lebt man jeden Tag, das ist wichtig, weil du weißt, das Leben ist ja endlich, also muss man's nutzen, die Zeit. Ich habe jetzt, in 10 Jahren bin ich 80. Dann weiß ich nicht, ob ich noch so viel Energie habe. Ich hoffe schon. Ich lebe sehr gesund, ich trinke keinen Alkohol, ich mache sonst nichts, keine Drogen, nichts, mache viel Sport. Aha. Schon lange. Also ist schon lange, das ist ja Jahrzehnte schon. Auf der anderen Seite kriegt man die Frage oft gestellt und man sagt, nee, was soll ich denn bereuen? Und dann denkt man sich, naja, sag mal so, wenn ich wie täglich grüßt das Murmeltier, wenn ich jetzt nochmal so jung wäre wie damals, dann würde ich natürlich, wenn ich zurückspulen würde, wie im Film, so scrollen würde, bei Netflix zurück, dann würde ich natürlich was anderes machen, weil, ist ja klar, weil ich dann was anderes erleben will, weil ich wüsste, ja, da ich hätte meinen Fuß auch in den Flieger setzen können und nach Amerika immer bleiben oder direkt.
Wäre das ein Traum gewesen?
Ja, ich wollte schon mal und dann habe ich mich... dann habe ich immer so Ausreden gehabt. Ja, du hast hier eine geile Serie, die Straße von Berlin. Dann war ich drüben, Director's Cut, das Boot. Und dann meinte meine Frau auch, komm, jetzt guck mal. Und die Maria, die Frau von Petersen, die schätzt dich auch sehr, Wolfgang auch. Und dann hat der Wolfgang wieder gesagt, ja, aber ich würde das in Deutschland jetzt nicht aufgeben mit ProSieben. Da hast du ja einen super Job mit der Serie Straße von Berlin, 90 Minuten und so. Ich würde jetzt auf beiden Beinen stehen. Mhm. Und im Endeffekt, ich war ja dann oft jetzt auch wieder geheiratet, nochmal letztes Jahr in Amerika, vorletztes Jahr. Es ist schon ein Land, was ich liebe, was mein Traum ist. Also American Way of Life. Ja. Ich liebe das. Ich fühle mich einfach zu Hause, auch von der Sprache her. Aber du kannst nur total, ganz oder gar nicht. Anders geht's nicht. Und das würde ich wahrscheinlich jetzt anders machen. Aha.
Aber es ist interessant, dass du dann sowas sagst wie der Schritt nach Amerika, aber dass du nicht zum Beispiel sagst, diese Knastgeschichten, dass du dir das erspart hättest, wenn du jetzt mit dem jungen Martin reden würdest, hättest du ihm da ja auch da ein paar Tipps geben können.
Sag mal so, ich war ja auch in einer gewissen Sucht drin, obwohl ich jetzt nicht dauernd irgendwie konsumiert habe, weil sonst hätte ich ja den Beruf gar nicht machen können. Aber man ist ja auch quartalsmäßig ein Süchtiger und man muss ja sowas aus dem Kopf kriegen. Das ist alles eine Kopfsache. Das ist ja auch genetisch.
Ja.
Und man muss, jetzt sind ja Abbauprodukte beim Missbrauch im Gehirn und die Leute meinen dann immer, ja, jetzt habe ich ja jahrelang oder manchmal schon nach Wochen lang, jetzt kann ich ja mal ein kleines Bierchen trinken. Und dann nehme ich doch noch einen Schluck.
Mhm. Geht ja.
Ah, dann nehme ich ja, geht ja. Ach komm, ich trinke noch ein Gläschen.
Das ist saugefährlich.
Ja, weil der Alkohol auf die Abbauprodukte trifft. Mhm. Also da musst du schon sehr lange und selbst dann ist das Erinnerungssystem sehr tückisch.
Ja.
Also ich bin Suchtexperte, ich habe mich da wirklich erkundigt, auch biochemisch.
Um selber damit umgehen zu können.
Ich habe Therapienpraktikum gemacht, war in Selbsthilfegruppen. Ich war wirklich, um das nachhaltig. Und ich habe einen absoluten Ekel gegen Alkohol entwickelt.
Aha.
Hat mir auch mein Arzt, der Biochemiker, gesagt, muss den Ekel gegen Alkohol.
Aha.
Und auch mit Menschen, die trinken, da ist halt sofort so eine Art Vorurteil.
Aha.
Ich sage, jeder kann machen, was er will, ist mir egal, aber dann nicht mit mir.
Mhm. Und, seit wann bist du so autark, also dass du sagen kannst, der Alkohol kann mir nichts mehr anhaben?
Mit 30 habe ich da schon angefangen. Mit 30.
Angefangen aufzuhören?
Ja, ja.
Und wann dann endgültig?
Endgültig habe ich dann 2007 absolut, dann habe ich nur mal hin und wieder ein Bier getrunken.
Mhm.
Dann habe ich mir gedacht, ich habe ja immer schon alkoholfrei auch getrunken, aber weil ich einfach gegen Durst, ich trinke aber auch gerne Apfelschorle, Bionade, alles. Auf jeden Fall habe ich dann aufgehört, auf jeden Fall. Und seitdem ist mein Leben ja ohne Zwang. Ich genieße halt mein Leben. Deswegen, ich habe keinen Groll gegen irgendwas, aber mich hat's halt dann nach Mallorca verschlagen, weil ich dachte, die haben den besten Flughafen der Welt, du kannst da überall hinfliegen, das war ein Riesenargument für mich, weil ich in Italien ja schon gelebt habe und musste ich aber immer nach Nizza und teuer und so. Und das Zweite war, da habe ich gedacht, wenn ich in Mallorca lebe, muss ich im Grunde nicht mehr in Urlaub fahren, da habe ich alles. Da habe ich Berge, außer zum Skifahren. Da habe ich mehr Berge, da habe ich noch die Natur, das Archaische, also das Ursprüngliche, was auch bleibt, gepflegt wird. Und aber auch Filmfest, Kinos.
Lebst da mit deiner Regine? Du hast schon gesagt, hast nochmal geheiratet. Hab da eine Finca gemietet. Die Hunde sind dabei. Wo ist denn eigentlich Teddy?
Nee, die Finca hatte ich schon lange.
Der ist noch da.
Die Finca, die habe ich, die wollte ich eigentlich kaufen, aber... Mein Gönner, der hat gesagt, du kannst sie bis zum Lebensende haben, aber wir wollen sie in der Familie behalten, die Finca.
Okay.
Ja, es ist schon mein Basislager, aber...
Also man hat auch Bilder gesehen, euch geht's da richtig gut. Das ist ein schönes Leben, das ihr da führt, auch mit euren Tieren und die Natur. Das ist, glaube ich, tatsächlich, da kannst du auch, hast du gesagt, bist ein sportlicher Typ. Du hast vorher auch schon mal dein Hosenbein hochgekrempelt und mir die Wadenmuskulatur gezeigt. Die musste man richtig wieder wegpacken, so ausgeprägt ist sie.
Ja,
also bist gut drauf. Skifahren warst du gerade auch.
Nee, noch nicht. Ich gehe jetzt.
Du gehst jetzt erst Skifahren.
Ich
okay.
bin jetzt als erstes zu euch gekommen. Bin ja gestern erst angekommen.
Ja, stimmt. So rum. Also du gehst jetzt dann Skifahren. Noch einmal ein Wort zu Deutschland und wie Deutschland auch vielleicht mit dir umgegangen ist, nämlich die Boulevardpresse hat natürlich jetzt in den letzten 30 Jahren, da konnte passieren, was wollte, du konntest machen, was du wolltest, es wurden eben immer die alten Geschichten ausgepackt. Die wir hier jetzt aber nur noch mal einordnen, weil du ja auch ein bisschen zurückgucken kannst, aber hat dich das nicht massiv gestört, dass immer gesagt wurde, der Semmelrogge, der Abstürzer und hier und da. Es waren ja immer eigentlich die gleichen Platten, die da gespielt wurden. Wie sehr hat das genervt oder auch verletzt vielleicht manchmal?
Also mein Therapeut, also der Daunderer, der Max Daunderer, der war richtig ein Biochemiker. Also das war jetzt nicht so, der hat gesagt, normalerweise müsste ich der Semmelrogge einen Strick geben. Wenn ich das sehe, was über den ergossen wird und was eigentlich dahinter steht. Aber es ging ja um mein Leben. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich habe das zu verantworten und ich gehe da auch durch. Und wenn die Suppe salzig ist, dann werde ich es halt auch auslöffeln müssen, weil sonst komme ich nicht weiter.
Mhm.
Und deswegen, da kann ja Deutschland nichts für.
Nee, das
da
ist
kann
das,
ja auch der Staat nichts
nee,
für.
Nee, das ist das, wofür du selber verantwortlich
ja,
warst.
Genau.
Aber eben, dass du dann in der Presse eigentlich immer
Ach,
so
nee,
auf dem gleichen...
Das ist doch normal. Ich habe ja jetzt auch wirklich keinen umgebracht und keinen was weggenommen. Mir selber höchstens vielleicht. Mhm. Aber mein Gott, ich habe mir halt die Freiheit genommen. einfach wie bei Easy Rider. Die haben sich auch damals die Freiheit und die wurden ja runtergeschossen vom Bike. Mich hat noch wahrscheinlich noch keiner runtergeschossen. Heutzutage vielleicht anders. Ja. Warum soll ich einen Groll haben? Ich bin froh, dass ich gesund bin. Hm. Ich habe genug zu tun.
Das wäre eine wichtige Frage. Was macht Martin Semmelrogge eigentlich, wenn er nicht gerade am Strand joggen geht oder sich um die Tiere kümmert? Wie viel arbeitest du noch als Schauspieler?
Ja, ich habe in den letzten Jahren sehr viel noch gemacht. Also ich habe irrsinnig viel Theater gespielt, was ich jetzt auch nicht mehr so viel mache oder eigentlich gar nicht mehr. Ich mache noch mein Rock and Read. Also das heißt, ich habe 2 Bücher geschrieben. Ein wilder Ritt durch 50 Jahre Paragrafistan und der wilde Ritt geht weiter. Wer bremst, verliert. Das sind Geschichten von 55 bis 2020. Da geht es aber nicht nur um mich, da geht es um die Zeit, aber immer sehr kurz und kurzweilig und schön sarkastisch und sehr unterhaltsam. Und dazu kommt, zu jeder Story sind 1 oder 2 geile Songs, die dazu passen, ob es jetzt Peter Maffay, Du ist oder Sympathy for the Devil oder Rex Gildo, Fiesta Mexicana oder AC/DC, Highway to Hell, also es ist meistens natürlich rocklastig oder Metal, Hyper Metal. Ja, im Fernsehen, da wäre ich gedisst, also im Fernsehen, da habe ich eigentlich mache ich wenig. Ich drehe jetzt einen Film, Masken auf, Genossen. Ich mache immer so Independent-Filme, aber auch so, wo Budget dabei ist. Also jetzt, aber im Fernsehen komischerweise. Ich habe auch letztes Mal Soko Stuttgart, aber ist eigentlich nicht mehr so.
Weil Leute dir da nicht mehr vertrauen oder weil sie sagen...
Nee, du bist...
Wie funktioniert das?
Es muss jetzt auch nicht sein, Fernsehen. Also wenn, dann hätte ich gerne eine Serie nochmal, weißt du, wo ich mich ausspielen könnte. So einen coolen Kommissar, so einen Colombo-mäßigen. Aber es gibt in Deutschland dummerweise bei den Öffentlich-Rechtlichen weder gute Bücher, gute Autoren, sagt man mir, und wenig Geld. Und dann wird immer auf Bewährtes zurückgegriffen. Also ich habe damit eigentlich auch abgeschlossen. Was ich gern mache, sind Reality-Formate, wenn sie gut sind, weil da kommst du ins Ausland, da wirst du noch richtig gut bezahlt. Du wirst, ist wichtig, also sage ich wie Harald Schmidt, Land vor Inhalt.
Beim Traumschiff, ne? Ja. Der freut sich immer, wenn man zwei Wochen unterwegs ist und 2 Drehtage.
Ja, genau. Ja, mein Gott. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Spinner von Bang Boom Bang gedreht. Keks letztes Ding, ist auch ein Werbefilm und wird auch als man hat da WTF gedreht. Ich darf da auch noch nicht so viel sagen drüber mit dem Koritke, aber...
Aber ich höre da raus.
Ich habe auch noch was im Petto, aber da darf ich auch noch nicht drüber sprechen, weil der Sender, Instagram-mäßig und alles, ist ja heute auch sehr wichtig. Und das wird alles dann gesteuert und erst dann darf ich drüber sprechen, sonst ist Vertragsbruch.
Aber wenn jetzt noch mal jemand anrufen würde, wenn es doch mal ein gutes Buch gäbe und auch ein Budget...
Ja, logisch,
du würdest rangehen, du würdest mitmachen? Oder, hast du von dir aus jetzt gesagt, ich bin jetzt 69, habe ein schönes Leben auf Mallorca?
Nein.
Lass mich in Ruhe.
Nee, das wäre langweilig. Nein, ich mache ja noch viel. Wie gesagt, so ein Reality-Format ist auch jetzt nicht so ganz ohne. Aber da sind auch andere Fähigkeiten gefragt. Auch so Fantasie, also Authentizität. Also es ist auch mentale Stärke. Es wird halt wenig produziert gerade. Auch Netflix produziert nichts hier mehr, wenig. Sky, es ist halt momentan, jetzt muss erstmal wieder Geld herkommen, aber ich denke mal, ich habe jetzt, das Beste kommt zum Schluss, Leute, und ich werde bestimmt nochmal hier eine geile Rolle irgendwie schnappen, aber wenn nicht, ist auch nicht tragisch, aber ich denke mal, im Alter werde ich nochmal, also ich bin, weil ich ja auch noch fit bin, also ich bin ja auch irgendwie, es langweilt mich dann zu Hause zu sitzen, nur
so,
und jeden Tag in Sport oder mit der Harley fahren oder nur das.
Immer Urlaub ist dann auch nichts.
Nee, ich mache ja da keinen Urlaub. Also ich bin ja immer beschäftigt. Ich hab auch wirklich viel Bühne gemacht, aber ich habe mir jetzt einfach gesagt, ich will auch wieder ein bisschen mehr drehen. Ich musste auch viele Sachen absagen.
Ja.
Ärgerlicherweise. Auch König von Palma, 2. Staffel, da hab ich dann nur 1 Drehtag machen können und dann wurde der dann raus, weil es nicht mehr passt. Ist ja auch ärgerlich. Mhm. Also ich musste wirklich auch dann, weil wenn Theater spielst, kannst du, wenn du in Düren eine Stadthalle hast, da kannst du nicht irgendwie.
Kannst du nicht einfach gehen.
Ja, das ist, deswegen habe ich gesagt, jetzt spring ich nochmal ins kalte Wasser. Du verdienst ja auch gut im Theater, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein geiles Stück hast und so. In der Pandemie habe ich gespielt, da habe ich gut Geld verdient.
Ja.
Und also auch in den guten Theater beim René Heinersdorf und so.
Weil du jetzt gerade das Geld angesprochen hast, du hast vor kurzem für ein Fernsehformat mal.
Über Geld spricht man doch.
Genau. Sat.1, da hast du mal tatsächlich dein Konto, dein Sparbuch geöffnet. Und da konnte man dann gucken, die Rente irgendwie 2.123 Euro so, Regine Steuer 1.000 Euro dazu. Und dann habt ihr tatsächlich aber auch ein bisschen gucken müssen, können wir uns die Waschmaschine kaufen oder nicht. Da war irgendwie, hattet ihr ein Stromproblem, waren die Geräte kaputt.
Ja, da war Überspannung.
Genau.
Da war ein großer Schaden.
Man hat ja oft so den Eindruck, oder die Leute haben so den Eindruck, wer mal im Kino war, wer mal im Fernsehen war, der lebt bis an sein Lebensende in Saus und Braus. So ist es offensichtlich nicht, wenn man jetzt den Kontostand bei euch gesehen hat. Ist es so, weil du dich zum Teil ein bisschen verzockt hast oder weil das einfach die Realität ist, dass man nicht mit dem, was man da gemacht hat, dann...
Ich habe mich nie verzockt. Ich habe auch nie irgendwie... Ich fahre gern gute Autos, aber ich zahle da wenig für. Also wenn, dann hole ich mir ein Leasing-Auto, einen geilen 5er BMW habe ich, einen großen oder einen SL, aber ich schieße die immer günstig. Jetzt suche ich gerade einen Mustang, einen guten, aber ich möchte schon den neuen haben, mit 10-Gang-Automatik, da gucke ich jetzt auch gerade. Als deutscher Schauspieler bist du auch in Amerika, die Schauspieler haben auch nicht so viel Geld, das sind so ein paar. Kevin Costner oder, klar, Michael Douglas und wir sind ja in einem ganz anderen Business hier. Mhm. Wir sind national. Amerika macht Weltmarkt.
Mhm.
Und außerdem, ich hab mich nicht wirklich verzockt in dem Sinn. Aber klar macht man auch mal einen Fehler, weil man verantwortlich ist, immer für sich selber. Du kannst die besten Anwälte haben. Deswegen bin ich auch so ein bisschen Kontrollfreak, dass ich jetzt im Alter... Also mein Vater hat immer gesagt, Martin, du hast deinen ganzen Blödsinn in der Jugend gemacht. Wenn du älter bist, du wirst ein super geiles Leben haben, weil du brauchst die ganze Scheiße nicht mehr, wie Alkohol, das und das und Drogen oder so eine Scheiße oder Pillen. Ja, und jetzt gebe ich noch mal ein bisschen Geld. Mir macht es ja auch Spaß, Geld zu verdienen.
Mhm.
Das ist ja auch ein Antrieb. Also man spielt ja jetzt nicht... Man spielt schon für sich selber auch natürlich, weil man will diese Aufgabe lösen und einen guten Job machen für sich selber, gar nicht wegen der anderen, auch wegen dem Theater bin. Ich spiele ja für mich.
Ja.
Ich gehe nicht hin und sage, ich muss die Leute jetzt unterhalten. Nee, ich gehe dahin, schaue erstmal, wie ich drauf, dass ich super drauf bin. Ich genieße vorher schon die Zeit. Das nennt man das Lampenfieber, aber das ist eigentlich was Schönes.
Mhm.
Dann gehe ich in die Natur kurz oder ich komme auch nur erst kurz vor dem Auftritt rein. Ich bin aber schon da. Ich gehe noch im Sportstudio oder manchmal auch kurz, wenn ich merke, kleine Erkältung, gehe ich noch mal einen kleinen Saunagang mit Aufguss, aber nicht, dass ich müde bin. Ich mache auch immer eine Siesta, aber wenn ich dann da bin, dann bin ich wie eine Peitsche. Zwar lässig, aber wenn ich die ziehe, dann muss es auch schnalzen, gell? Und nee, das macht schon Spaß, aber ist gut, ich muss es nicht.
Ja, ja.
Ich hab mein Auskommen.
Ja.
Ich hab auch, das war jetzt nicht ganz so, es war schon an der Wahrheit, aber es war ja trotzdem ein bisschen
zugespitzt, wie man es sagt.
Ich bin ein Schwab, also ein bisschen was im Säckle muss man halt auch mal haben, das ist wichtig. Also,
nee, hätte ja sein können, weil wir ein bisschen zurückgeschaut haben, du sagst, Mensch, an der Stelle, da hatte ich eigentlich schon richtig Kohle und dann irgendwie gibt ja dann manchmal so dann ist es weg durch eigene Dummheit oder weil man reingeflogen ist, kann ja auch mal sein.
Ja, natürlich habe ich auch ein bisschen Verlust gehabt durch so eine Knastzeit, das ist ja logisch.
Ja.
Da wirst du ja nicht so gebucht, obwohl komischerweise ich da irre so viele Theaterjobs hatte.
Aha.
Nein, aber... Mein Gott, da denkst du ja gar nicht dran. Ich kann ja nicht sagen, ich guck zurück und bereue was, oder ich wäre jetzt nach Amerika gegangen. Ich war ja damals nicht der Typ, der ich jetzt bin. Muss man ja so sehen. Die Leute sagen immer, das würde ich so machen. Nee, damals war ich ja noch gar nicht. Da stand ich ja noch in ganz anderen Schwierigkeiten.
Mhm.
Jetzt bin ich unabhängig.
Könnte es für dich noch sein, dass du den amerikanischen Traum erfüllst? letzte Frage für heute, dass du sagst vielleicht. Irgendwann, ja, komm, wir, Regine, wir packen zusammen und ja. Machen von 70 bis 80 machen wir in Amerika.
Ja, jetzt muss man noch ein bisschen Kohle machen, ja? Und kann sein, logisch. Ja, logisch habe ich, wenn ich keine Ideale mehr hätte, dann würde ich ja nur noch existieren. Klar, also Amerika ist schon cool.
Martin, ich danke dir, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Skifahren.
Ja.
Pass auf die Knochen auf. Und jetzt gucken wir mal nach Teddy. Ich glaube, der hat sich da hinten gemütlich gemacht. Ganz lieber
Hund. Ich weiß. Ja. Was für mich als Schlusswort noch ganz wichtig ist, dass mein Umfeld auch irgendwie einvernehmlich harmonisch ist.
Aha. Was meinst du damit?
Ja, mit meiner Frau. Dann das Business, was meine Frau macht. Dann die Agenten, die projektbezogen oder zum Beispiel habe ich Leute, die jetzt nur für Shows gucken oder für Schauspiel. Das ist halt auch so einvernehmlich. Die Harmonie ist, aber dass man das auch ausspricht. Mhm. Aber dass dann halt auch wieder, dass es nach vorne geht.
Heißt das, du möchtest da auch mal ein großes Dankeschön loswerden, weil das so funktioniert?
Ja, genau. Richtig.
Habe ich das schön für dich zusammengefasst?
Ja, super. Hätte ich nicht besser sagen können. Super, danke.
Martin, ich danke dir.
Danke dir, Jörg.
Alles Gute.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.